Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die meisten von Ihnen, wie wir heute schon gehört haben, sitzen ja quasi auf gepackten Koffern. Also die Koffer sind gepackt, alle Nüsse sind geknackt, die Sie so mitgebracht haben. Aber natürlich fahren Sie nach Haus in eine ganz bestimmte Situation. Wir feiern ja das diesjährige Erntedankfest in einer besonderen Lage. Die habe ich mal für mich selber so zusammengefasst. Corona ist noch da, das merken wir sehr, doch uns treiben ganz andere Themen vor sich her. Die Energiepreise steigen und deswegen wollen viele streiken. Die Lebensmittel werden teuer und trotzdem zahlen wir sehr viel für die Steuer. Wir sollen weniger duschen und uns mit dem Lappen waschen, denn sonst leeren sich automatisch unsere Taschen. Die Wirtschaft stöhnt, das Geld ist knapp, so manche Firma bestellt schon ihr Grab. Wer führt uns heraus aus diesem Trott? In dieser Lage hilft nur noch Gott. Das ist die Lage, kurz zusammengefasst. Und wissen Sie, ich musste, als ich darüber nachdachte, daran denken, wir sind nicht die Ersten, die da reinrutschen. Schon in der Urgemeinde gab es Engpässe. Da gab es Leute, die konnten sich die Energie und alles leisten. Und auf dem Stuhl daneben saßen solche, die sich das nicht leisten konnten. Und was war die Folge? Die haben sich alle zusammengeschlossen. Manche haben Äcker verkauft und sie haben sich selbst durchgebracht. Also die Urgemeinde hat für sich selbst, auch in den sozialen Fragen, hat für sich gesorgt. Eine Gemeinde sorgt für sich. Das war noch in einer Zeit, bevor das erste christliche Kloster gegründet wurde. Man kann also sagen, diese Art der Fürsorge, die könnte uns wieder erreichen. Wir wissen nicht, in was für eine Zukunft wir gehen. Das ist völlig offen. Aber die Herausforderung ist die, das urgemeindliche Leben auch in dieser Dimension neu zu entdecken. Denn da hatten auch, ich sage es nochmal, es hatte nicht jeder alles. Und selbst in Korinth, einer Stadt mit viel Charisma, da gab es in den sozialen Fragen so manche Schwierigkeit. Und das mit dem Abendmahl, wo gesagt wurde, ihr feiert das Abendmahl in einer Weise, die dem Auferstandenen nicht gefällt, hing damit zusammen, dass die, die genug hatten, sich satt gegessen haben und die nichts hatten, die kamen dann später von Arbeit auch noch dazu und denen hat man nur die beiden Elemente des Abendmahls gereicht, aber sonst nichts und die hatten Hunger. Und wir haben eben gelesen im Evangelium, dass Jesus seinen Zuhörern auch etwas abverlangt hat. Ich möchte hier mal jemanden fragen, ob einer von euch schon mal bei einer Konferenz war, wo es 3 Tage nichts zu essen gab. Das war aber bei Jesus so, haben wir gelesen. Das war die Jesus-Konferenz, da gab es erstmal nichts. Können Sie mal sehen, wie Sie hier behandelt wurden. Also. Es gab 3 Tage nichts und als es was geben sollte, hatten sie nichts. Und da musste ein Wunder her. Und genau das ist oft die Lage. Wir können das nicht wissen, ob wir nicht in eine solche Situation wieder hineinkommen, auch in unsere unmittelbaren Gegenwart, das weiß niemand. Von daher sprechen diese Texte uns ganz neu an und besonders am Erntedankfest. Und da die Bibel der Urgemeinde ja das Alte Testament war, das Neue gab es da noch nicht, hat sie immer auf die Situation des alttestamentlichen Bundesvolkes geschaut und hat versucht, von dort her etwas für ihr Leben zu lernen. Und deswegen steht auch der Predigttext für diesen heutigen Erntedanktag im Alten Testament, im 5. Buch Mose. Und ich lese uns aus Kapitel 8, 5. Mose 8, einige Verse ab Vers 7 vor. Ich gehe nur eine Vorbemerkung. Gott bereitet sein Volk vor auf die Lage, die sie antreffen werden, wenn sie ins Heilige Land hineinkommen. Da waren sie noch nicht drin, aber Gott bereitet sie vor und sagt Folgendes. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ich möchte nur drei kurze Akzente herausgreifen aus diesem großen Text. Man kann sagen, die Landgabe als göttliche Versorgung, der Wohlstand als verborgene Anfechtung und der Erfolg als stolze Selbstüberhebung. Mit allen Dingen haben wir auch hier in unserer Situation zu tun. Ich fange mal mit dem ersten an. Die Landgabe als göttliche Versorgung. Jetzt müssen wir mal versuchen, das ist für uns nicht einfach, weil wir normalerweise einen vollen Kühlschrank haben und nicht groß drüber nachdenken, wie der wieder voll wird. Aber wir müssen uns mal versuchen, reinzudenken in die Lage Israels, als sie in Ägypten waren. Die besaßen ja nichts. Denen gehörte nichts, sondern ihnen gehörte nur das, was ihnen so die herrschaftlichen Kreise zum Essen und zur Versorgung, zur Minimalversorgung gegeben haben. Also ein Sklave wurde jetzt nicht fürstlich verwöhnt. Der hatte nicht jeden Tag ein Stück Buttercreme-Torte auf dem Teller. Und trotzdem, in der Wüste schien ihnen das rückwärtig wie die Fleischtöpfe Ägyptens. Das war nicht so gewaltig, aber verglichen mit der Wüste war das schon ein gewisses Etwas. Aber ihnen gehörte kein Land, es war ein Nomadenvolk ohne Land. Und ohne Land hieß, sie hatten auch keine Möglichkeit, etwas anzubauen und damit zu handeln und etwas zu erwirtschaften. Die hatten nichts. Kein Sozialsystem, keine Absicherung, nichts. Und da hat Gott gesagt, so wenn ihr euch mir anvertraut, führe ich euch in ein Land, wo ihr euch aufbauen könnt, wo ihr Weinstöcke anlegen und Felder bestellen, damit auf den Markt gehen und verkaufen könnt, wo ihr ein Einkommen erzielt. Also ihr kriegt Arbeit und ich versorge euch. Das hängt ja auch an diesem Land. Das Land hat noch viel mehr Bedeutungsebenen. Aber das ist eine davon. Ich versorge euch in einem Land, das euch nie gehört hat, aber das ich euch gebe. Und das war die Verheißung der Landverheißung. Ihr seid auf andere Leute nicht mehr angewiesen. Ihr könnt euch selber ausstatten mit dem, was ihr zum Leben braucht. Und dabei muss man das Wort geben jetzt mal richtig übersetzen. Wenn Gott sagt, ich gebe dir dieses Land, heißt das nicht, du bist der Eigentümer. Der Eigentümer blieb immer Gott. Das Land nennen wir ja heiliges Land. Warum? Weil es bis heute Gott gehört, nicht Israel. Sie durften es nutzen, solange sie den Bund hielten. Wenn sie aber den Bund gebrochen haben, mussten sie raus. Und das hat die Exilszeit ja gezeigt, dass Gott die Sache ernst genommen hat. Aber erstmal durften sie es nutzen. Und das Land war also an die Gottesbeziehung gebunden. Und damit auch der Segen. Dass es zum Beispiel regnet. Und wenn sie so anfingen, von Gott wegzulaufen, dann wir denken an die Elia-Zeit, dann hat es nicht geregnet, jetzt haben wir ja auch ein paar Sommer jetzt hier durch, wo es nicht regnet. Und dann guckt ihr mal an, wie die Felder ausgesehen haben, was die Bauern sagen. Viel kleinere Ernten, kleinere Körner. Die Futtermittel fallen aus wegen dem Krieg in der Ukraine. Also wir haben schon so ein paar kleine Vorboten dessen, was passieren kann und dass unsere Absicherung mächtig gestört wird. Das ist übrigens etwas, von dem ich erwarte, dass es noch weitere Ausmaße annimmt. Unsere Absicherungen, die werden erschüttert werden. Das sage ich Ihnen voraus. Und zwar nicht nur in dem Bereich, wo das heute schon deutlich ist. Das wird noch mehrere Bereiche erfassen. Wir leben in einer Zeit der Erschütterung unserer Absicherungen. Darauf müssen wir uns einstellen. Und deswegen brauchen wir einen Halt. Und Gott hat dem Volk gesagt, die Bäche und die Brunnen und die Seen, die Weinstöcke, die Granatäpfel und alles, was ihr dort aus dem Land herausbekommt, das habt ihr von mir. Das ist meine Gabe an euch. Und das ist ganz wichtig, dass wir sagen, mein Einkommen, das Geld, das ich monatlich auf dem Konto habe, und mein Auskommen, die Wohnung, die ich nutzen darf, das Haus, in dem ich lebe, das habe ich von Gott. Er hat es mir gegeben, aber ich kann solche Dinge auch wieder verlieren. Es ist nichts sicher in dieser Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die selbstverständlichen Dinge einen neuen Blick der Dankbarkeit gewinnen. Und dass wir Gott auch an einem solchen Tag wie dem Erntedankfest Dank sagen für die Dinge, die er gegeben hat, um unser Leben abzusichern. Wir jammern hier nämlich auf hohem Niveau. Wissen Sie? Und da, wo ich mal in Ägypten war, da gab's nichts, wenn du deine Arbeit verlierst. Wer seine Arbeit verloren hat, der hat von heute auf morgen kein Einkommen mehr gehabt. Was denken Sie denn, in wie vielen Ländern der Welt das der Fall ist? Da kriegst du keine, dagegen ist Hartz IV noch eine super Sonderangebotssituation. Da würde keiner drüber jammern. Mir hat mal einer gesagt, wenn sie Hartz IV in Ägypten einführen würden, da würden 60% nicht mehr arbeiten wollen. Das heißt, das hat mir einer tatsächlich so gesagt. Und deswegen, wissen Sie, es ist ganz wichtig, die Dankbarkeit bewahrt unseren Blick dafür, dass wir ein abhängiges Leben führen und dass wir unser eigenes Leben nie in der eigenen Hand haben. Diese Dankbarkeit, die sollen wir Gott immer wieder bringen, auch für die einfachen Dinge unseres Lebens, dass wir genug Kleidung haben und dass wir genug zu essen haben und dass wir ein Dach über den Kopf haben. Wir wissen nicht, ob es morgen noch so ist, aber heute können wir dafür danken. Also die Dankbarkeit bewahrt den Blick, dass all diese Dinge eine Gabe Gottes darstellen, die er uns geschenkt hat. Und diese Dankbarkeit ist wichtig, immer wieder auszusprechen. Wir haben hier keine Not zu leiden, auch wenn das Toilettenpapier mal alle ist. Da kommt irgendwann mal welches nach, aber wir haben hier keine Not zu leiden. Aber es gibt eine andere Botschaft, die in dieser Landgabe drinsteckt. Und die hat uns der Apostel Paulus verraten. In Philipper 4, Vers 13. Wissen Sie, der Apostel, wir sollen ja dem apostolischen Vorbild auch nachjagen und uns daran orientieren. Und er hat mal Folgendes gesagt im Philipperbrief, Kapitel 4. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oh, da wird erstmal alle zustimmen. Jawohl, das ist eine Verheißung. Alles, alles. Ich kenne Leute, die haben in sich in dieses Alles hinein meditiert und das auf alle möglichen Sachen angewandt. Aber wenn man mal den Textzusammenhang anguckt, in dem dieses Wort steht, dann wird klar, dass er von seiner äußeren Versorgung als Missionar spricht. Es gab nämlich Zeiten, sagt er, da hat mich Hunger gelitten. Und manchmal hatte ich mehr als genug. Er schreibt in Vers 12, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er hat sein Leben im Reich Gottes aus Gottes Hand angenommen und jetzt kommt's, auch den Mangel. Damit kommen wir, glaube ich, etwas schwerer zurecht. Mangel anzunehmen. Das hieße ja, die ganze Protestkultur auf Null zu setzen. Ich glaube, das ist nicht die nächste Entscheidung, die so in Reichweite ist. Wir beschweren uns so gerne. Unser Herz muss sich mal Luft machen. Und über die da oben oder die daneben und alles. Nur das ist keine, das geht nicht auf ein apostolisches Vorbild zurück. Diese ganze Jammerei, dieses Gekeife, nur weil da einer mehr hat, diese Vergleicherei, das ist nicht Teil des apostolischen Vorbildes. Sondern der Apostel Paulus sagt, es gibt Zeiten im Dienst, da habe ich wenig. Aber auch das nehme ich aus Gottes Hand an. Das heißt, in der Nachfolge Jesu lesen wir auch, dass die Jünger mal Ehrenraufen waren, weil sie nicht so ein volles Mittag gleich auf dem Teller hatten, so wie sie nachher. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, wie privilegiert sie hier sind, verstehen Sie? Wir schicken sie nicht in den Garten, sondern sie können in den Speiseraum gehen. Das ist doch was. Das war im Jüngerkreis nicht immer der Fall. Und insofern, verstehen Sie, sagt der Apostel Paulus, ich habe aufgehört, auch über einen Verlust, über ein Weniger zu jammern und zu klagen. Und das ist eine Botschaft. Wie wäre es denn, wenn Sie neben Ihren Sachen, Ihren Koffer, noch eine Entscheidung mit einpacken? Ich höre auf zu jammern. Ich versuche mal eine ganze Woche ohne Jammern durchzukommen. Sie werden merken, wie schwer das ist. Eine Woche nicht jammern. Ich sage Ihnen eins. Wenn man da eine Büchse hinstellt und sagt, wenn du es geschafft hast, kannst du, oder wenn du es nicht geschafft hast, da kannst du einen Euro reinhauen, da wird es ganz schön klingeln. Denn so eine Woche durchzuhalten, ohne anzuklagen, zu beschweren, das ist nämlich nicht unsere Mentalität. Und dazu werden wir auch durch die Gesellschaft nicht eingeladen. Aber das ist das apostolische Vorbild. Ich nehme mein Leben aus Gottes Hand, auch zu dem Mangel, der heute noch da ist, sage ich ja. Und damit sind wir auf einem guten Weg unterwegs. Sag doch mal ja zu deinem Mangel, dann kann Gott daraus mehr machen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest kommt dann später. Es wird nicht mehr gesagt, wann der kommt, aber er kommt später. Das ist wichtig. Zweitens, der Wohlstand als verborgene Anfechtung. Hüte dich davor, heißt es hier in unserem Text, dass du, wenn es dir gut geht, weißt du, wenn es also hinterm Gürtel klemmt, wenn es dir gut geht, dann hüte dich davor, dass du jetzt anfängst, Gott zu vergessen. Natürlich würden wir Gott nicht völlig vergessen, aber wir streichen ihn raus aus dem Thema der Versorgung. Verstehst du? Wir geben ihn nicht gleich sofort auf, aber wir halten unsere Versorgung, dass wir genug Geld für alles haben, erstmal für normal. Das ist erst einmal nichts, wofür wir uns groß kümmern müssten. Und so laufen dann auch die Gottesdienste. Aber wissen Sie, ich habe auch mal Slum-Gemeinden besucht. Also ich habe Schwestern und Brüder getroffen in Gegenden, wo es ganz, ganz arm zuging. Und wissen Sie, die haben sich untereinander geholfen, obwohl sie selber nicht viel hatten. Aber die hatten auch eine Freude und einen Jubel im Herzen, der war auch ein bisschen größer wie unserer. Und das hängt eben genau damit zusammen, dass der Wohlstand eine Anfechtung beinhaltet. Die müssen wir sehen. Und diese Anfechtung des Wohlstands, das ist der Abstand von Gott. Wir brauchen ihn nicht so dringend. Wir sind auf ihn nicht ganz so angewiesen. Es geht auch mal eine Weile ohne ihn. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine atheistische Insel mitten im Glaubensland. Brauche ihn nicht ganz so dringend, bin nicht ganz so angewiesen. Das sagt der Text, lass dich vom Wohlstand, von der Sattheit nicht verführen. Sei dankbar für deine Gemeinde, sei dankbar, dass du ein geistliches Zuhause hast und sei dankbar, dass dort Gottes Wort verkündigt wird, auch wenn vielleicht nicht alles immer in der Weise kommt, wie du dir das wünschst. Aber es gibt doch viel Dankbares. Der Wohlstand, das Reichwerden, generiert, wenn wir nicht aufpassen, eine falsche Distanz zu Gott, den wir nicht so dringend zu brauchen meinen. Und dort müssen wir umkehren. Dort müssen wir zurückkehren und sagen, Vater im Himmel, ich hänge mein ganzes Leben neu an dich. Das war ja der Sinn, als Jesus dem reichen Jüngling sagte, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm, folge mir nach. Da hat er kalte Füße bekommen. So die Gebote halten, wenn er den Reichtum behalten kann, das war alles in Ordnung. Das lief wie ein Heimspiel. Aber etwas loslassen, um in Gottes Reich bestimmte Wege zu gehen, wissen Sie, das ist eine andere Hausnummer. Das verlangt nun Gott nicht von jedem. Das ist nicht die Botschaft an alle, verkaufe mal alles, was du hast. Aber dass wir sagen, ich gehe keine Bindung ein. Bindet mich mein Garten, bindet mich mein Haus, binden mich meine Wünsche nach einem bestimmten teuren Urlaub. Gibt es Bindungen in meinem Leben, die ich zugelassen habe und die irgendwie zwischen Gott und mir stehen? Die Frage müssen wir uns stellen. Wenn es die nicht gibt, können wir sagen, Herr, dann bewahre mich, dass es so bleibt. Aber wenn es sie gibt, dann sollten wir sie abliefern und sollten wir sie durchschneiden und sagen, Herr, dir gehört ganz neu mein Leben, ich binde mich nicht an Häuser. Ich hatte mal einen Bruder, der beschwerte sich immer, warum der Gottesdienst zu lange ging. Der ging gar nicht lange. Besonders dann nicht, wenn ich nicht gepredigt habe, aber auch immer kurz. Ging gar nicht lange. Und jedenfalls, hinterher kam raus, er muss die Vögel füttern. Da sage ich, Mensch, ich habe nichts dagegen, dass du Vögel hast, von mir aus in deinem ganzen Hause. Aber das kann doch nicht die Länge des Gottesdienstes bestimmen. Verstehst du? Das sind Bindungen, Abhängigkeiten, die da geschaffen werden. Ja, ich kann nicht kommen, ich habe jetzt einen Hund. Ja, liebe Zeit, es gibt Bindungen und Abhängigkeiten, die gehören auf den zweiten Platz, aber die gehören nicht auf den ersten Platz. Verstehst du das? Das muss klar sein. Und dann ist das in Ordnung. Die materiellen Themen dürfen uns nicht dominieren. Und wenn wir einen neutestamentlichen Text suchen, der zu dieser Versuchung etwas sagt, landen wir zum Beispiel bei Offenbarung 3, ab Vers 14, das ist der Bericht über die Gemeinde Laodicea. Die haben gesagt, wir haben alles, in Klammern, ich vermute mal, die meinten das ja materiell, uns geht's gut. Aber der Herr sagt, du brauchst Augensalbe, damit du erstmal wahrnimmst, was du alles nicht mehr hast, wo das geistliche Leben ausgetauscht wurde zugunsten von materieller Absicherung. Und die Augensalbe, die möchte Gott uns schenken. Und die dürfen wir nicht vergessen einzupacken und mitzunehmen, wenn es dann nächste Woche wieder zu Hause weitergeht. Und der letzte Punkt, der Erfolg als stolze Selbstüberhebung. Also, die letzten Verse sagen ja hier Folgendes. Du könntest sagen in deinem Herzen, noch nicht mal laut, im Herzen, du könntest sagen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. So nach dem Motto, also jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe ja auch was geleistet dafür, dass ich mir Verschiedenes leisten kann. Ich habe Feste gelernt, studiert, ich habe gemalocht. Da kann ich doch auch mal davon ausgehen, dass es gut ist, sich mal ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Das hat der Vater im Himmel vorausgesehen, dass diese Situation eintreten wird. Du wirst in eine Art stolze Selbstüberhebung kommen. Und Stolz ist immer etwas, das kann ich Ihnen ganz verbindlich sagen, ist eine Haltung, die Gott in keinem Zusammenhang segnen kann. Stolz ist immer der Tritt auf die Kupplung wie beim Auto. Da ist Motor und Getriebe getrennt. Da ist der Kontakt zur himmlischen Welt immer unterbrochen. Stolz ist nie segnungsfähig, sondern das ist immer ein Anstoß. Und deswegen heißt es im Kontext unseres Abschnittes, dass Gott sagt, ich habe euch gedemütigt in der Wüste und so weiter, damit ich sehen könnte, wo dein Herz steht und auf das ich dich dann segnen kann. Und wo sich die Leute selber auf die Schulter klopfen, was sie für tolle Hechte sind. Da müssen wir sagen, es ist eigentlich umgedreht. Ich raube Gott die Anerkennung, den Dank und die Ehre. Das ist religiöser Atheismus. Und eine Stelle im Neuen Testament ist die in 2. Korinther 12, wo der Apostel Paulus auch mal mitbekam, dass er eine Einschränkung zu verkraften hat in seinem Leben, die er als Pfahl im Fleisch beschrieb. Was immer das im Einzelnen war, können wir nicht so ganz genau sagen. Aber dann heißt es, lass dir genügen. Genügen heißt, du hast jetzt weniger, wie du vorher hattest. Wir vermehren ja gerne alles, nicht? Aber es gibt mal einen Moment, da sagt Gott, lass dir genügen. Lass dir genügen die Kraft, die du hast, die Zeit, die du hast. Lass dir genügen, was ich dir gebe an Beauftragung und an Segen. Lass dir genügen, in der Kampfbahn des Glaubens zu sein, in die ich dich hineingestellt habe. Lass dir genügen, nimm das an und kämpfe nicht dagegen. Der Kampf dagegen produziert immer so viel Wirrwarr. Lass dir genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das heißt, ich gebe dir alles, was du für die Dienste brauchst, die ich durch dich noch wirken möchte. Aber nimm das an und baue keine eigenen Vorstellungen drüber. Nimm an, was du von mir empfängst und du bist ein gesegneter Mensch, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also die Schwachen sind die, die sich genügen lassen, die ein Ja sagen, auch einmal zu einer Einschränkung, die das annehmen. Und dann ist die Verheißung ausgesprochen, der Herr wird durch dich mächtig handeln können. Er kann mit dem Wenigen, das geläutert und gereinigt ist, mehr anfangen als mit dem Vielen, das das nicht ist. Wenn er uns beschneidet, kann mehr wachsen, als wenn er alles wachsen lässt. Gott nimmt uns manchmal etwas weg, das wir gerne behalten hätten, um uns zu fragen, glaubst du mir immer noch, dass ich meine Kraft in dir mächtig machen kann? Glaubst du das noch? Dann nimm es an, nimm es mindestens erstmal an die Grenzen, die ich dir gegeben habe und erwarte von mir, dass meine Kräfte dich rechtzeitig erfüllen und stärken. Das gilt in vielfältigster Hinsicht. Und damit möchte ich das abschließen und sagen, ja, mit unseren Landsleuten zusammen gehen wir in kostspielige Zeiten, ich sag's mal so. Wir gehen in Zeiten der Verunsicherung. Die Dinge werden nicht so bleiben, wie wir sie noch kennen. Aber wir sollten als Glaubende in diese Zeit gehen und nicht mitheulen mit denen, die gar keinen Glauben haben. Wir sollten sagen, das sind jetzt nicht unsere Vorbilder. Wir verurteilen niemanden. Aber das ist jetzt nicht unser Vorbild. Unser Vorbild ist der Apostel Paulus, der gesagt hat, ich kann arm sein, ich kann reich sein, der Herr bringt mich durch und ich nehme es an. Wie es der Herr verordnet, so nehme ich es an. Und so sind die meisten Wege Gottes im Neuen Testament geordnet gewesen. Also den Glaubensweg zu gehen heißt, mal weniger, mal mehr zu haben, aber in allem dankbar zu bleiben. Und Gott die Ehre zu geben und von ihm zu erwarten, dass er das entscheidende Werk tut in mir und durch mich zu anderen hin und in unserer Gemeinschaft. Und dann können wir trotz Mangel, trotz Beschränkungen ein sehr dankbares und glückliches Leben führen. Und das möge Gott, der Herr, uns heute schenken an diesem Erntedanktag. Amen. Lieber Vater im Himmel, aus deiner Hand leben wir, rein äußerlich, aber auch was den inneren Menschen angeht. Du gibst uns das, was wir zum Leben brauchen, aber du schenkst uns auch deinen Geist und machst unser Herz sehend, dass wir erkennen können, welchen Weg du uns führen möchtest. So gib uns ganz neu die Gnade, in dieser Glaubensabhängigkeit von dir zu leben, dir alles zu übereignen, dass du über alles Herr sein kannst, auch über die Dinge, die wir besitzen, die wir in unserer Hand halten. Du sollst Herr sein. Wir rühmen deine Herrschaft. Wir geben dir alles hin. Und wir danken dir, dass du uns richtig führst, dass wir auch das Ziel des Glaubens erreichen. Und so preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören, singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.